Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 von Pile of Fame, dem besten Spiele-Podcast aller Zeiten.
Der Welt.
Der Welt und aller Zeiten mit Ober-Mega-Grantel-Experte Rainer Siegel. Hallo und guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Und mit dem Berliner Schnauze, lecker, was haben wir neulich gesagt?
Lecker Laune,
Markus Richter, die Wohlfühlkanone aus dem Kiez.
Okay.
War das so richtig?
Ihr seht schon, wir machen heute filmreife Sprünge, das ist auch der Titel dieser Sendung, weil wir heute wie immer ein Videospiel oder zwei Videospiele besprechen, die wir aus unserem Pile of Fame herausgezogen haben, um herauszufinden, ob sie gut sind und spielewürdig. Oder ob man eher sagen muss, nein, danke, du kannst verschwinden. Und heute geht es um ein Genre, dessen Namen ich vorher noch nicht kannte. Rainer Siegel, bitteschön.
Ja, genau. Es geht um Cinematic Platformers. Das sind Spiele, in denen es nicht nur ums Plattformen geht, sprich von links nach rechts laufen und auf Plattformen und auf Pilze hüpfen, traditionellerweise, sondern wo auch ein bisschen die Story eigentlich im Vordergrund steht. Und ich würde sagen, so die Urväter dieses Genres, das sind die französischen Kultspiele Another World, Flashback, wer sich daran noch erinnern kann, von Eric Chahi. Aber da gehören natürlich noch andere dazu. Über die werden wir gleich noch ein bisschen mehr reden, weil die sind natürlich, zumindest bei meinem Spiel, die direkten Vorbilder des Ganzen. Aber ich bin draufgekommen, Markus, das Spiel, das du ausgesucht hast, ist eigentlich gar kein richtiger Cinematic-Platformer.
Aber du bist kein richtiger Cinematic-Platformer. Hallo, das geht ja gut los. Das geht ja. Gut. Also damit wir dann sozusagen, damit ihr wisst, worüber wir sprechen heute über Black the Fall und über Gris, obwohl ich nicht genau weiß, wie man es ausspricht, weil es ist Spanisch.
Ich glaube, man sagt Gris.
Gris. Aber damit du dann, also wenn du jetzt schon sozusagen die Fallhöhe so ansetzt, dann kannst du ja mal gleich beweisen, dass du also das Richtige ausgesucht hast. Du hast natürlich einen echten Cinematographic-Plattformer ausgesucht. Bitte, Black the Fall, die Bühne gehört ganz dir. Warum ist das ein, oder was ist daran ein Cinematic-Plattformer?
Nein, ich habe das gar nicht wertend gemeint.
Du sagst ja nie wertende Dinge.
Es ist immer das Problem mit diesen Schubladen. Ja, es gibt ja da jede Menge. Es sind Puzzle-Plattformer, Cinematic-Plattformer, es sind Action-Experiences, egal wie man das nennen mag. Die meisten von euch werden vielleicht das eine oder andere davon schon gespielt haben, wenn ihr schon nicht die Klassiker kennt. Shame on you, ihr Spätgeborenen. Nämlich zum Beispiel Limbo oder Inside, das sind so zumindest meiner Meinung nach, ja, da bin ich nicht ganz allein. Andere Menschen mit gutem Geschmack sehen das auch so. Das sind so die Genre-Könige eigentlich von Playdead, von diesem dänischen Indie-Studio. Und Black the Fall ist 2017 erschienen und orientiert sich wirklich, könnte man meinen, ganz, ganz stark an Inside. Inside ist 2016 rausgekommen, also ein Jahr vorher, aber es täuscht ein bisschen, weil Black the Fall stammt von einem rumänischen Studio und war schon vor Inside in Entwicklung und ist eigentlich älter, ist aber ein Jahr später rausgekommen, hatte eine recht komplizierte Veröffentlichungsgeschichte, eben zuerst ja im Early Access, dann gekickstartet, dann letztendlich bei Square Enix in dessen Indie-Portfolio irgendwie reingerutscht und eben 2017 erschienen. Und es ist ein Spiel, ich habe es schon gesagt, von einem rumänischen Entwickler und das schmeißt uns irgendwie in eine ganz düstere, Dystopie, in der man ein Maschinist ist am Anfang. Du hast ja auch ein bisschen angespielt. Ich finde, der Anfang ist wirklich so, ist wahnsinnig stark. Ich mag nur kurz erklären, warum sie in meinem Pile of Fame jetzt hier landet oder in dieser Sendung. Ich hatte es schon sehr lang. Ich glaube, ich habe es damals, als es im Early Access war, von irgendwoher bekommen. Nicht mehr nachvollziehbar, woher, genau, für mich zumindest. Und habe immer nur die ersten 20 Minuten gespielt und habe mir gedacht, okay, wenn das mal fertig ist, dann werde ich das ausgiebig spielen oder durchspielen. Die kann man ja durchspielen, die Cinematic Platformers, die sind ja meistens nicht so lang. Und was hältst du vom Anfang? Ich finde, der Anfang ist atmosphärisch wirklich sehr gut gelungen. Da sitzt man so auf einem Fahrrad in einer Maschinenhalle und tretet rein und wird von einer rot leuchtenden Sicherheitskamera gefilmt. Also aus der Seitenperspektive, 2,5D, wie es so schön heißt.
Naja, es ist ganz witzig, Das Spiel hat für mich tatsächlich eher Another World Vibes gehabt als Inside Vibes, weil ästhetisch ist es sozusagen klassisch diese Ästhetik dieser Jahre, glaube ich. Die hat man einfach so dieses düstere, dieses so ein bisschen 2,5D, also du bewegst dich nur auf einer Ebene, aber die Grafik sozusagen hat einen Hintergrund. Ich war froh, dass es dein Spiel war und nicht meins, weil Und das, mir scheint es jetzt gerade so, das ist für dich sozusagen ein konstituierendes Element von Cinematic Platformer. Das ist ja ein Spiel, was eben wie Another World und Limbo und Inside so funktioniert, dass du in eine Szene reinläufst und in der Regel erstmal stirbst.
Ja, leider. Ja.
So. Ne, und das ist, also ich möchte das nicht kritisieren, weil das ist tatsächlich ein Werkzeug, mit dem bei dieser Art von Spielen Geschichte erzählt wird. Aber ich war überhaupt nicht in der Stimmung dafür. Insofern sozusagen starker Anfang, also es macht, was es will, sehr gut und sehr eindrücklich. Aber ich war gerade nicht bereit zu sterben, könnte man sagen.
Ja, und wiederholt zu sterben, ja, das ist eben wirklich einer der großen Kritikpunkte am Genre, und ich muss sagen, den erhebe ich auch immer wieder. Also es war ja, glaube ich, vor ein paar Jahren gab es ja Little Nightmares 2, das habe ich damals rezensiert auch, das passt auch wunderbar da rein, hat auch diese ganz düstere Stimmung, ja, Nightmares schon im Titel, und da habe ich eben dran irgendwie kritisiert, es hat mir prinzipiell gut gefallen, aber natürlich, ja, dieses Trial and Error Sterben, das ist halt so im Genre, das ist eine Genre-Konvention, kann man sagen, und das kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Für mich persönlich ist es so, es kommt jetzt darauf an, wie sehr mich das Spiel danach quält, dass ich nicht gewusst habe, dass da eine Falle ist. Das ja, ist ja also der Punkt. Man weiß es also, ja meistens nicht vorher.
Also ich finde tatsächlich sozusagen, mich hat das gerade ein bisschen überrascht, weil ich finde, das ist nicht, also für die, wenn man die beiden Worte Cinematic und Platformer zusammenwirft, dann ist das, finde ich, kein Muss. Ja, also eben, ich finde, ja, man kann das machen, aber ich finde, das ist kein Muss, und es geht mir genau wie dir. Also Another World war schon echt sehr hart. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, das gibt es auch in zahlreichen Remakes und so für viele aktuelle Plattformen. Guckt da mal rein, wenn ihr das irgendwo rumliegen hat. Das ist schon finster sozusagen. Ne? Das war damals so eine Zeit, da hat man das so gemacht. Schon der Zwischenschritt zwischen Another World und Flashback ist ja unfassbar krass, weil Flashback schon sehr, sehr, sehr viel zugänglicher ist. Und ich hatte jetzt bei Black the Fall schon den Eindruck, also genau, und ich wollte auch sagen, bei Inside finde ich das total, war das Inside oder Limbo? Ich glaube es, was war das erste? Das erste war Limbo, ne? Und danach
Limbo,
Inside.
Ja.
Ich fand Inside, hat das sehr gut verstanden, dass man einen Flow bekommen hat, wo man ab und zu mal reingelaufen ist und wo du sozusagen nicht dafür bestraft wurdest, dass das Spiel es zum Konzept hat, dass du stirbst. Und da fand ich das sehr gut gelungen. Hier war mir das am Anfang ein bisschen overdone, weißt du, so, also ja, ich verstehe, ja, es ist eine düstere Welt, wo der Tod an jeder Ecke lautet, ich verstehe, aber dass ich in den ersten 5 Bildschirmen sozusagen grundsätzlich erstmal sterbe, weiß ich nicht, hätte man, also na gut.
Ja, eben, und das, da merkt man jetzt schon, also im Vergleich zu Inside, das ich ja vorher schon einen Genrekönig genannt habe, ja, der Vergleich, der fällt wirklich ungünstig für Black the Fall, also das kann ich schon vorwegnehmen. Das ist leider so. Es ist, ich kann es kurz weitererzählen, man ist eben in dieser Fabrik, man will aus dieser Fabrik hinaus, und wie es eben so ist bei Cinematic Platformen, bei den meisten, man ist ein schwaches kleines Würstchen, das heißt, man kann nicht schießen oder so, sondern man muss sich vorbeischleichen an den Wachen, man muss die Sicherheitsanlagen ausschalten. Sprich, es ist eben, das Puzzlen ist eigentlich die Hauptbeschäftigung in dem Spiel, das heißt, man hat eigentlich so in jedem zweiten Bildschirm ein Hindernis, das man auf die eine oder andere Art und Weise umgehen muss, eben durch cleveres Rätsel lösen. Und das ist alles physikbasiert. Ich glaube, das ist eben auch seit Inside, und bei Limbo war es noch ein bisschen weniger, aber diese physikbasierten Puzzles, die sind also, ja, das sind das Hauptfleisch des Spiels, würde ich mal sagen. Die Hauptspeise, sagen wir mal so. Also es geht natürlich um die Atmosphäre auch sehr stark.
Ich muss gerade lachen, weil in Inside sozusagen ist der Begriff Hauptfleisch bekommt gegen Ende da sozusagen noch eine
aber anyways. Natürlich, ja. Ja, anyways, ja, genau. Das ist eben auch die Sache. Inside hat ja auch diese wirklich bizarre Story. Das ist versucht Black the Fall auch, und zwar mit einem Twist. Ich habe schon gesagt, die Devs sind Rumänen, und das wirklich für mich Interessante dran, konzeptuell zumindest am Anfang, war, dass gesagt wird, okay, das ist eine Geschichte über den rumänischen Kommunismus und die rumänische Revolution im Jahr 1989. Da spitzt sich schon die Ohren, wenn ich mir denke, okay, ein bisschen Zeitgeschichte, wie werden sie das wohl gemacht haben? Und die Antwort darauf ist nicht sehr gut.
Schade.
Der Punkt ist, man sieht schon immer wieder, also es ist in den riesen Maschinenhallen hängen eben die Hammer und Sichel, es hängen wirklich Porträts von Ceausescu. Die gesamte Geschichte ist eigentlich eine Science-Fiction-Dystopie, also sie spielt nicht in unserer Welt, es gibt riesige Mechs, es gibt ferngesteuerte Menschen, es gibt all das. Das heißt, es hat ein fantastisches Element, aber es ist eben sehr stark verortet in diesem rumänischen Terrorregime des kommunistischen von Ceausescu. Und da habe ich was Interessantes gelesen in einem Kommentar zu einer Rezension, wo gesagt wurde, es ist fast für Nicht-Rumänen unlesbar, weil jeder, der diese Geschichte miterlebt hat als Rumäne oder von seinen Eltern erzählt bekommen hat, der assoziiert mit den einzelnen Bildern und mit einzelnen Szenen wirklich ganz viel Alltagssituationen, die einem Nicht-Rumänen hier einfach wirklich, das geht über meine Hutschnur. Ich habe keine Ahnung natürlich, wenn hier ein Raum ist, in dem alle arbeiten und darunter ist eine Abhörstation, dass das mehr oder weniger so die Angst der Überwachung, wie es mit Stasi etc. war, auf ganz spezifisch rumänische Art und Weise abbildet. Wie die Unterdrückung der Kirche dargestellt wird, habe ich nachgelesen, dass das sich im Spiel auch abbildet. Das heißt, wenn man das alles nicht weiß, kommt einem das Ganze mit den riesigen Stalin-Porträts und mit Ceausescu, mit vielen Bildern auch von der Revolution am Schluss dann, das kommt einem ein bisschen, ja, auf Englisch sagt man so heavy-handed, also ein bisschen, ja, plump eigentlich in gewisser Weise vor. Und das muss ich unterschreiben. Also ich habe schon gesehen, da gibt es alles, da gibt es ja Sowjet-Nostalgie und Insignien, die halt darauf verweisen, dass das eben eine kommunistische Diktatur und eine kommunistische Höllenvision einer Welt ist, einer überwachten. Aber so ganz zwingend hat sich das mir jetzt nicht erschlossen.
Das ist ganz interessant, weil ich habe also nochmal beim Querrecherchieren zu meinem Spiel, und da kennst du jetzt wahrscheinlich besser aus, weil du bist Geisteswissenschaftler im Gegensatz zu mir. Es gibt das Konzept vom Tod des Autors, was sozusagen sagt, ein Werk soll auch verstanden werden ohne Meta, also sozusagen ohne drumherum. Ne, also das darf zusätzliche Tiefe bieten, aber das Werk muss auch für sich alleine stehen können. Und das hört sich für mich so an, als hätte genau das dann nicht geklappt.
Bin mir nicht ganz sicher, weil es geht eben nicht um den Autor, der erklärt, was er jetzt hier gemeint hat, sondern es geht eher um diesen kulturellen Referenzrahmen, würde ich sagen. Ah, hier sind die großen Worte am Start diesmal im Hall of Fame. Nein,
ja, okay, das sozusagen, ich kenne dieses literarische Konzept nicht. Ich habe jetzt nur diesen einen Artikel gelesen. Ja. Also bei Tod des Autors geht es sozusagen wirklich um den Autor selbst, der erklärt.
Genau.
Aber könnte man bei Gaming nicht sagen, hier sind es die Spielemacher, die sozusagen was erklären oder eben nicht?
Ja, Hideo Kojima soll für immer die Klappe halten, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber grundsätzlich bei dem Spiel würde ich sagen, geht es gar nicht so um eine Aussage. Es ist recht atmosphärisch. Die Geschichte ergibt in dem Sinn auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht sagen, okay, das haben die Macher damit jetzt wirklich, man kann es schon sagen, aber es ist wie gesagt irrelevant eben. Mhm. Und im Endeffekt als Erlebnis, das für den Spieler übrig bleibt, ist es eben so, dass wir hier einen wirklich atmosphärisch recht schön gestalteten, also ist das Monochrome ist am Anfang, dann kommt man irgendwann mal raus, dann ist plötzlich alles wirklich hell und bunt, man ist total überrascht. Das vom Spielerischen her ist die Atmosphäre sehr stark. Das heißt, anfangs ist man eben in diesen finsteren Räumen, dann wird es einmal wirklich in gewisser Weise nicht idyllisch, weil draußen ist auch alles zerstört, aber es wird sehr kontrastreich. Dann geht's leider wieder ins Finstere hinein. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das Problem ist dran, das ist ein Puzzle-Plattformer, der wirklich 2, 3 sehr gute Ideen hat, was Puzzles betrifft. Das heißt, manche der Rätsel sind wirklich sehr originell. Da habe ich mir gedacht, okay, cool, dass das funktioniert, weil so hätte ich das jetzt in der Realität, wenn ich in so einer Situation wäre, auch versucht. Also mit diesen physikalischen Gesetzen zu spielen und das so und so zu machen. Nur, es ist aufgeteilt. Im ersten Teil des Spiels, in der ersten Hälfte, hat man so einen Laserpointer, mit dem man andere Arbeiter fernsteuern kann in gewisser Weise und Rätsel damit lösen kann. Und in der zweiten Hälfte, die eigentlich dann ein bisschen interessanter ist, puzzletechnischer, hat man einen Roboterhund oder eine Spinne, so ein Robotertierchen, das mitläuft, das man auch fernsteuern kann. Und aus dem ergeben sich recht interessante Rätsel, würde ich mal sagen. Nur, das ist ein bisschen wenig, ist mir vorgekommen. Das heißt, das fügt sich nie so zu einem Ganzen. Aber Inside und bei denen, die wirklich gut sind, bei den guten Cinematic-Plattformen, ist es ja so, dass man lernt am Anfang die Basics, dann wird es verkompliziert und am Schluss muss man mit dem, was man gelernt hat, auf kreative Art und Weise Rätsel lösen und kann sich wahnsinnig schlau vorkommen, wenn man es verstanden und richtig angewandt hat. Mhm. Das ergibt sich hier irgendwie nur so in kleinen Sprüngen. Das heißt, immer wenn man sich gedacht hat, okay, jetzt habe ich's raus, jetzt bin ich gespannt, was für ein interessantes, cooles, spannendes Rätsel jetzt kommt, um das alles zu testen, schwupps, kommt schon das nächste Spielelement und das war's dann quasi damit. Und dann wird wieder gesprungen und dann muss man aufpassen, dass man, ja, es ist ein bisschen
also auch fitzig manchmal. Hört sich für mich an wie, dem fehlt so ein bisschen Polish quasi.
Also ja, es ist leider ein
überall die richtigen Spiel Ideen, sich, ja. Aber...
Es ist leider ein mittelmäßiges Spiel. Ich kann noch sagen, was dafür spricht eben. Ich muss sagen, das ganze Ding mit Ceausescu und dass das eben in gewisser Weise so eine lyrische, sehr düstere, fantastische Verarbeitung dieses Traumas oder dieser Geschichte ist, das finde ich sehr interessant dran. Ich finde es, wie gesagt, atmosphärisch auch spannend und wie gesagt, manche Rätsel sind auch originell und vor allem, es ist recht kurz. Also das sind die positiven Punkte, würde ich davon sagen. Es ist, wenn man es hat, hat man es in 2 Stunden oder so durchgespielt. Aber es ist leider, es hat eben auch natürlich die hohe Erwartungsanspruchshaltung ist eben, oder die Messlatte liegt hier mit Limbo sehr hoch. Also ich habe vor kurzem auch ein anderes Cinematic-Platformer, einen gespielt, der auch nicht sehr gut angekommen ist, weil Black the Fall hat damals so Wertungen in der Höhe von 70 ungefähr bekommen, von 100. Das heißt, das ist so auf der, ja, nicht scheiße, aber auch nicht
also
gut.
Also eine Zahlenwertung, ja, sagen so. Ja sozusagen.
Zahlenwertung, eben. Aber es gab vor kurzem ja mit Somerville auch einen wirklich sehr heiß erwarteten Cinematic-Platformer von einem der Macher von Limbo sogar, und der ist auch durchgefallen aus verschiedenen Gründen. Und den habe ich aber wirklich sehr genossen. Den habe ich später nachgeholt. Ich glaube, ein Jahr, das ist 2021 rausgekommen. Ich habe ihn vor kurzem gespielt. Und da habe ich mir gedacht, okay, da funktioniert das besser. Das war, glaube ich, auch ein bisschen der Anlass, warum ich eben Black the Fall nochmal aus dem Pile of Shame rauskramen wollte. Und ich kehre zurück und muss euch sagen.
Okay, interesting. Ja. Interesting, ja. Weil ich habe mich jetzt zurückgehalten, weil ich ja wirklich nur den Anfang mir angeguckt habe. Und das wäre mein Fazit gewesen. Man hat ja sagen, wenn man so wie wir jeden Tag irgendwie 40 Gerichte testen muss, dann entwickelt man ja so ein Bauchgefühl, und dem darf man eigentlich nie folgen, sondern da muss man immer trotzdem seine Stunden abreißen, um zu gucken, ob das Spiel noch was kann. Aber das war mein Gefühl. Mein Gefühl war literally, das klingt interessant, aber dafür, dass in dem Genre schon so viel passiert ist, ist es dann doch zu generisch und man muss es nicht unbedingt haben.
Es ist nicht mal generisch, nee,
nicht,
in dem Sinne.
Es hat generisch, schon einen eigenen Charakter, aber es liefert nicht genug, um das zu rechtfertigen.
Ja, ich wäre eben wirklich gespannt darauf gewesen, ob die Devs etwas Neues gemacht hätten, und es ist, glaube ich, nichts in diese Richtung gekommen, was sehr schade ist, weil ich fand es ja eigentlich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, das war wirklich 2015 oder so, vor Inside auf jeden Fall, ich fand es ja auch eben technisch und grafisch recht interessant einfach auch. Also eben diese recht monochrome Low-Polygon-Grafik eigentlich, die ja wirklich diese Atmosphäre wirklich sehr gut rüberbringt. Das ist es eben, die Atmosphäre ist wirklich gelungen, würde ich sagen, wenn auch wahnsinnig deprimierend, ja, so war die Absicht natürlich. Wenn man nicht gerade eben, ja, wenn man es auf seinem Pile of Shame liegen hat, muss man es nicht unbedingt rauskramen. Ich
kann sagen, wir hatten noch gerade schon ein Fazit.
Ja, ich weiß, du sagst schon wieder, dass ich irgendwie anfange von vorne, aber du hast mir ja vorher gesagt, dass dein Teil sehr kurz ausfallen
wird. Nee, das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Lügensiegel. Seht ihr so, das, wenn man eine Sendung nicht vorbereitet, ja, dann erliegt man dem Siegelschen Schwall, aber wenn man eine Sendung vorbereitet, dann wird einem das Wort im Munde herumgedreht. Ja, also wenn ihr ein Siegel in eurem Pile of Shame liegen habt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ihr den rausziehen solltet oder ob man sich damit nicht was einer. Anyways, also mein Spiel.
Separate the man from the boys.
Ich dachte gerade irgendwie Werk von Autor trennen. Da bin ich auch. Ja, anyways, heißt, andere Diskussion. Wie heißt das Spiel nochmal? Sag nochmal.
Meins oder deins?
Nein, Gris. Also Gris. Ein Spiel, zu dem ich sozusagen anders als sonst jetzt sagen möchte, spielt es. Ja, also wenn ihr nur irgendwie einen leisen Hauch von ich mag Dinge, die schön sind, in euch verspürt, macht den Podcast an dieser Stelle aus und spielt das Spiel. Weil,
grundsätzlich oder in Bezug auf dieses Spiel. Aber wenn ihr Dinge mögt, die schön sind, macht den Podcast aus. Das ist nicht die Tagline, die ich mir also erhofft hätte.
Das überlasse ich sozusagen anderen Menschen. Was ich meinte ist, es gibt Spiele oder es gibt kulturelle Werke, wo ich denke, die sollte man wahrnehmen, ohne irgendwas vorher drüber zu wissen. Da sollte man einfach reingehen. Und meiner Meinung nach ist Gris ein solches Spiel.
Ja, kann man so sehen. Muss man nicht. Ja, wie gesagt, ich schließe mich an. Ich will sagen, wenn ich immer schon Gris spielen...
Siegel.
Ja. Nein, ich wollte ja gerade das unterstreichen. Ja, mach das doch. Und wir reden aber jetzt doch den Tacheles trotzdem drüber, oder?
Also genau.
Ab jetzt Spoiler, ne?
Erstmal, was ist es? Oder von wem ist es? Es ist ein, und das finde ich irgendwie ganz schön heute, dass wir mal aus der, also wir sind natürlich immer noch eine westliche Perspektive, aber zumindest ist es nicht alles The Americas, sondern Gris kommt tatsächlich komplett aus Spanien. Also die Macher sind, naja, fast komplett. Der Publisher ist dann wieder Devolver Digital. Aber egal.
Sie kommt auch aus Berlin, dachte ich,
die
oder?
Dieses Reinquatschen, dieses unqualifizierte Reinquatschen. Also, die Macher des Spiels kommen aus Spanien, Nomada Studios. Und die Musik, die auch ganz fantastisch ist, kommt auch aus Spanien. Wie der Name der Band oder des Trios vermuten lässt, aus Barcelona. Die heißt nämlich The Berlinist. The Berlinist. Genau. Und das ist ein Spiel, von dem ich dachte, das ist das, was du meinst mit Cinematic Platformer. Nämlich eins, was im Prinzip so eine Art Exploration Game ist, ne? Also wo das Ding ist, dass das Spiel ist nicht eine reine Geschicklichkeitsprüfung, sondern durch die Jump-and-Run-Reise wird eine Geschichte erzählt. Ich dachte gar nicht, dass Sterben da unbedingt mit dazu hat, weil das macht Gries nicht. Sondern das ist so ein Ding, wo du nicht sterben kannst. Du kannst halt mal stuck sein, weil du irgendwie das Puzzle gerade nicht klar kriegst. Aber ansonsten kann man da nicht sterben. Und die alles dreht sich um das ganz zentral um diese Figur, die da, bei deinem Spiel ist es sozusagen einer von vielen, ne, der dann aber individualisiert wird. Hier gibt es diesen weiblich gelesenen Körper, möchte man sagen, der schon an sich sozusagen schön die Geschichte anzeigt, nämlich ein wunderbar schönes, also im Sinne von ästhetisches Gesicht mit einem blauen Haarschopf. Also das sieht alles so Jugendstil, Wasserfarben, das ist ganz fantastisch schön. Und dann der Körper, der aber nur so ein schwarzes Kleid ist, wo so Spinnenextremitäten, also Arme und Beine sind so wie so Spinnenarme und Beine rausgucken. Und damit läuft man durch die Welt und dann hat man auch verschiedene Fähigkeiten und so. Diese Welt ist auch Wasserfarben, am Anfang schwarz-grau. Dann sozusagen mit jedem Level macht man eine Farbe dazu und es gibt so eine Geschichte, die angedeutet wird, man wacht in einer zerbrochenen Statue auf und dann läuft man da halt los. Und was das Fantastische an dem Spiel ist, ist, es ist es bietet Interpretationsfläche. Man kann versuchen, da eine Geschichte reinzufinden. Es gibt anscheinend, das habe ich noch nicht gemacht, es gibt, wenn man es durchgespielt hat, entdeckt man es wahrscheinlich nicht. Es gibt dann einen Raum, der auch erklärt, was das soll. Aber man kann es auch sozusagen, ohne das zu finden, klären, sich interpretieren. Das Schöne an dem Spiel ist, manche dieser Plattformer haben ja dann sozusagen, im Prinzip tue ich nur den Joystick nach rechts und habe gar nichts zu tun, weil der Weg halt sehr linear ist. Und hier fühlt es sich aber immer so an, also es gibt nur einen Weg dadurch, aber das Spiel schafft es durchs Level- und Map-Design, das Gefühl zu erwecken, du machst das selber, du entdeckst diese Welt.
Ja, es ist ein bisschen Metroidvania auch, nämlich. Das heißt, man kann manche Bereiche erst später mit neuen Fähigkeiten. Es ist nicht so ganz offen, wie es ein klassisches Metroidvania wäre, aber die Assoziation hatte ich recht stark damit.
Aber auch das ist nur ein Gefühl.
Ja, eben. Es ist wirklich recht linear, aber es gibt eine Metroidvania-Vibes, weil man eben dann auch diese Eigenschaften, diese neuen Fähigkeiten ein bisschen einsammelt. Ich würde dir überall zustimmen, wenn ich darf, erzähle ich ganz kurz vielleicht, was mich davon abgehalten hat, das Spiel bislang mehr zu spielen. Ja. Ich habe es nämlich damals, als es rausgekommen ist, irgendwo angeschaut oder angefangen zu spielen und hatte es dann auch eben herumliegen. Mich hat am Anfang, du hast die Assoziation dazu gehabt, Jugendstil, mich hat am Anfang die Assoziation leider sofort infiziert. Das sieht aus wie die Frisurzeichnungen in Modezeitschriften der 60er Jahre.
Jesus!
Ein bisschen so eine Zeitschrift namens Mademoiselle oder Angelique oder Jacqueline oder so, die bei einem Friseur liegt, 1962, und das schlägt man auf und sagt, oh, die Mademoiselle in Paris haben jetzt diesen kleinen Bob, den machen wir doch. Ja, das ist jetzt prinzipiell nichts Schlechtes. Ich mag das jetzt nicht werten oder so. Es war nur eben für mich eher diese Assoziation. Und das hat sich bei mir auch ein bisschen, ich hatte ein Vorurteil gegenüber dem Stil des Spiels. Ich habe mir gedacht, okay, das ist alles so schön. Wo ist da irgendeine Reibungsfläche? Warum ist das so schön? Und ich habe es eben im Zuge der Aufnahme für diese Sendung wirklich länger gespielt und ich bin sehr froh, weil ich stimme dir ja inzwischen zu. Es ist wirklich wunderschön. Also ich habe das abgelegt, also weniger Friseur. Ich höre das Schnippeln der Schere nochmal ganz leise im Hintergrund. Es ist hübsch. Für mich könnte es ein bisschen ausgefallener sein, der Stil, muss ich sagen. Zu glatt, ästhetisch glatt, für mich zumindest.
Jesus Christ. Das ist überhaupt das ist zu sagen, manchmal habe ich das Gefühl, du bist so ein kleiner Contrarian, ja. Es muss was geben, weil, also du
musst widersprechen.
Du hast recht, ich würde sagen, der Stil ist konsistent. Ja. Ja, aber diese Art von Trauer, die da erzählt wird, also da geht's oder Melancholie, würde man eher sagen, sozusagen. Die spiegelt sich halt innerhalb dieses Stils auf eine fantastische Perfektion. Jetzt übrigens an der Stelle könnt ihr hören, warum ich finde, dass man das Spiel spielen sollte, ohne uns vorgehört zu haben, weil, wenn man das Spiel spielt und es mag, dann verfällt man zwangsweise in so eine Art Hyperlobpreisung. Und das macht natürlich sozusagen dann wiederum so eine Erwartungshaltung, die im Zweifel nur enttäuscht werden kann, weil sie dann was so einen Hype aufbaut. Von daher, so, und das ist es aber. Und ich rechne dem Spiel eher hoch an, dass es sich traut zu sagen, wir machen diese eine Sache und die ziehen wir aber durch. Weißt du, also nicht wie bei deinem Spiel so, wir bauen nochmal einen Plot-Twist ein. Und dann passen die Teile aber sozusagen nicht zusammen, weil der eine ist dann besser als der andere und überhaupt ist das so. Das ist, also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer sozusagen Exploration Games, die dann irgendwann eine Action-Sequenz drin haben, ne? Ja. So, also die sich die sich nicht trauen, man selbst zu sein.
Ich würde auch das auf den Pile of Fame legen wollen. Also es war jetzt nicht meins, aber ich stimme dir, da hast du wirklich meine Stimme auch. Aber der Punkt ist eben der, ich auch wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, ich habe es gestern abends noch, glaube ich, fast bis zum Ende gespielt. Ja. Ich werde es auch fertig spielen noch. Aber es ist trotzdem, es schrammt schon sehr stark am Kitsch entlang, das muss man sagen. Der ganze Style und eben, du hast alles, die ganzen Schlagworte, die du jetzt gebracht hast, Melancholie und diese Schönheit. Ja, alles. Aber eben ein bisschen mehr gebrochen wäre für mich interessanter gewesen. Ich hätte das besser gefunden.
Verstehst du, du musst dich von diesem jugendlichen Dinge müssen kaputt sein, ich glaube, dein Leben wäre friedlicher, wenn du dich davon löst. Es ist so ein bisschen, ich kenne übrigens das Gefühl, was du hast. Das Gefühl verbinde ich mit dem Song Luftbahn von Deichkind. Das ist irgendwie 3 oder 4 Alben her und das ist ein kitschiger Schlager. Das ist ein mega kitschiges Liebeslied. Wenn es nicht von Deichkind wäre, na, dann würde man sozusagen als jemand, der wie wir sozialisiert ist, sagen so, was ist das denn für ein schlimmer, sinnloser Kitsch? Weil es aber von Deichkind ist, ist es irgendwie cool.
Und ich weiß schon, was du meinst. Dem Spiel, aber ich muss auch sagen, in den Momenten, wo sich eben das Spiel wirklich ein bisschen auf seine dunklere Seite doch einlässt, weil es gibt da brauchen wir jetzt, wir haben ja schon gesagt, wir spoilern, es gibt eben diesen großen Vogel, der dich bedroht und der verwandelt sich dann zur Moräne. Also in diesen Momenten, wo so ein bisschen Horror reinkippt, fand ich es eigentlich, nicht nur aus meinem eigenen Geschmack her, sondern einfach auch, um das Ganze zu brechen. Weil, wie gesagt, die riesigen Frauenstatuen, die man da sieht, eben die Hauptfigur selbst, die ganze Welt, das ist alles wirklich, es grenzt ein bisschen fast ans Zuckerlhafte, wenn es dann bisschen gebrochen wird.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine steile These mit Küchenpsychologie verknüpfen und postulieren. Mhm. Ich glaube, du bist zu sehr von toxischer Maskulinität beeinflusst.
Ja, eindeutig. Ja,
eine tragische Geschichte kann nur dann gut sein, wenn es auch Gefahr fürs Leben gibt.
Ja, aber es gibt hier ja nicht die Gefahr nur fürs Leben, sondern für die ganze Welt. Das ist ja ein bisschen so das Bittersüße dran, dass man hier ja mehr oder weniger auf friedliche Art und Weise diese Welt wiederherstellt, diese bedrohte und die Farbe zurückbringt. Und ich will ja, wie gesagt, ich will ja nicht widersprechen, ich sage ja, das Ganze ist eh gut. Ich habe es ja auch weit gespielt, ich werde es noch weiter spielen, aber eben diese ursprüngliche Assoziation, vielleicht kann man da ja sagen, okay, auch wenn ihr geglaubt habt bislang, das Spiel ist einfach zu kitschig für euch, spielt es trotzdem, es wird euer Herz doch noch erwärmen. Mein kaltes, steineres, bemoostes, arthritisches Herz ein bisschen erwärmt.
Mich erinnert Rainer gerade so ein bisschen an mich, wenn ich einen Roguelike entdecke, was dann sozusagen wieder erwarten doch Spaß mache und wo ich sage, ja, es macht schon Spaß, aber diese eine Sache muss ich doch sagen, die hätte man dann. Anyways, also.
Genau, das ist übrigens die einzige Ausgabe Pile of Fame, wo kein Roguelike drinnen vorkommt. Also ich hoffe, ist das zu würdigen da draußen.
Als ich die ersten paar Mal bei Black the Fall gestorben bin, dachte ich so, na, ändert sich das Level jetzt? Ist es ein Roguelike? Das war kein, what the fuck? Also große Ausnahme heute, die Sendung, kein Roguelike und einstimmiges Urteil, also aber sozusagen nicht beides dasselbe Urteil. Also wir haben ein kann weg, Black the Fall und ein spielt es auf jeden Fall Grieß und es ist aber einstimmig so entschieden worden. Liebe HörerInnen, wenn das nicht sozusagen ein Staffelhöhepunkt ist, dann weiß ich es auch nicht.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich
gesagt. Niemand weiß es, aber ihr
habt du hast ja gesagt, ich bin immer dagegen, da müssen wir noch das eine oder andere Wort darüber reden.
Okay,
ich steigere mich gegen diese Pauschalisierung.
Das machen wir aber ein anderes Mal oder hinter den Kulissen. Von uns soll es das für euch heute gewesen sein. Habt uns weiter lieb, hört uns zu, kommentiert recht fleißig und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Tschüss.